Meisterlich, der Pen and Paper Podcast rund um Spielleitung mit Anjo Tschernig und Sid Brammer.
Hallo ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meisterlich, unserem Pen and Paper Podcast zum Thema Spielleitung. Ich bin Anjo.
Und ich bin Sid. Wir, unseres Zeichens, sind zwei Lausbuben, die der Meinung sind, dass nicht alle ihre Fehler unbedingt wiederholt gehören. Und während wir schon sonst nicht mehr so viel mehr tun können, als du deine Kinder auf das Leben vorbereiten und ich meine Studis vom Lernen abhalten, versuchen wir wenigstens hier mal unser Möglichstes, indem wir ein paar der Dinge weitergeben, von denen wir denken, dass sie euch beim Einstieg in die Spielleitung im Pen and Paper helfen können.
Weißt du, das Schöne bei dir ist, wenn ich dich sprechen höre, ich überlege oft am Anfang, na, wie kriegt er diesen Satz jetzt wohl zu Ende? Aber tatsächlich in 99,9999% der Fälle kriegst du tatsächlich die Kurve. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel von dieser Wortvirtuosität ist eigentlich improvisiert und was ist vorbereitet?
Ja, das, was du gerade sagst, wurde mir schon häufiger attestiert und immer dann, wenn ich darauf antworten möchte, verhaspele ich mich. Ich sag's mal so, es ist genug vorbereitet, damit ich nicht lachend in die Kreissäge laufe, aber immer auch nur so viel, dass mir zumindest immer noch zum Lachen zumute ist.
Okay, das ist eigentlich fast schon der erste Tipp heute in dieser Folge, wo es darum geht, wie werde ich als Spielleiter besser oder zumindest sicherer im Improvisieren. Und Sid, ich fand eins spannend, als ich mir Gedanken zu dieser Folge gemacht habe. Ich bin ja seit kurzem wieder im Besitz der Advanced Dungeons and Dragons Second Edition durch einen lieben Mitforisten aus dem Tunnelorn. Ganz liebe Grüße hier. Und da habe ich mal geblättert und schon auf der ersten Seite, da habe ich einen Satz gefunden und den würde ich dir gerne einmal vorlesen, weil er sehr gut zu dieser Folge passt. Und dieser Satz lautet: Als Advanced Dungeons & Dragons Spielleiter gehört man zu einer besonderen Gruppe von Leuten, deren schwierige Aufgaben, Schlagfertigkeit, Einfallsreichtum und die Fähigkeit zu spontanem Denken und Handeln erfordern. Und da habe ich gedacht, obwohl das eine Box aus den 80er Jahren ist, ja, und man das ja eher mit knallharten Schienen assoziiert, auf denen sich die Spieler in akkurat festgelegte Dungeon-Räume bewegen. Nein, gleich der erste Satz von dieser Old Edition zielt total auf das Thema Improvisation ab und das fand ich ziemlich spannend.
Ja, das sind Anforderungen, die mit Improvisation arg verknüpft sind, aber jetzt würde ich jetzt mal zurückspielen, du als jemand, der ja auch, wie ich weiß, dem Impro-Theater vielleicht, ja, ich würde jetzt nicht sagen zugeneigt ist, aber es zumindest von Berufswegen ab und an mal machen muss. Reibst du dir denn nicht bei diesem Thema total die Hände, weil du sagen kannst, naja, Schlagfertigkeit und kreativ spontane Denkanstöße hin oder her, das ist doch alles ein Handwerk.
Einerseits ja, andererseits nein. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil du hast völlig recht, es gibt da natürlich ein, zwei Tricks, die sich vom Impro-Theater auf das Improvisieren am Pen-and-Paper-Tisch kopieren lassen, ja. Aber andererseits gibt es auch wieder sehr, sehr viele Unterschiede. Und das kann gut sein, ich warne euch da draußen und dich, lieber Sid, auch schon mal vor, dass ich am Ende der Folge noch ein bisschen der Spielverderber bin und den ein oder anderen Mythos zerstöre, gerade wenn es darum geht, ja, was kann man dann aus dem Impro-Theater rübernehmen an dem Pen-and-Paper-Tisch. Und nicht aus Bosheit oder weil ich irgendwas abwerten will, sondern weil ich glaube, wenn man da manche Regeln falsch versteht oder falsch anwendet, dann fliegt man beim Improvisieren einfach nur umso härter auf die Schnauze. Und das ist ja etwas, was wir unseren Hörenden hier tunlichst ersparen wollen.
Da hast du auf jeden Fall recht und ich freue mich, dass du mal wieder den Mythoszerstörer gibst, weil das kannst du hervorragend und der Muffel und der Grummel bist du ja sowieso. Aber Anjo, ich habe schon rausgehört, du wirst mir zustimmen, ein Teil der ganzen Sache ist Handwerk und das wiederum finde ich, beinhaltet für unsere Hörenden die frohe Botschaft, man kann Improvisation trotz alledem lernen. Man braucht es nicht zu fürchten. Es ist keine Sache, die mit genialischer Weise in die Wiege gelegten Eigenschaften einherkommt, sondern Improvisation kann man lernen. Und mal ganz ehrlich, auch wenn ihr da draußen vielleicht gerade sitzt wie Ochs vom Gatter und euch fragt, habe ich jemals erfolgreich improvisiert? Ja, mit Sicherheit. Das macht ihr höchstwahrscheinlich schon die ganze Zeit, vielleicht in einem kleinen Maßstab. Aber jedes Mal, wenn ihr zum Beispiel in eine Interaktion als spielleitende Person geht mit euren Spielenden und die mit ihren Charakteren, mit euch, die ihr NSCs verkörpert, in wörtliche Rede eintreten, dann werdet ihr die Antworten improvisieren, weil ihr wisst ja nicht vorher, was zum Beispiel die Ermittler in eurem Cthulhu-Szenario den Polizeichef, den ihr gerade mimt, alles so fragen werden. Und dementsprechend müsst ihr euch spontan überlegen, was dieser Mensch sagt. Ist ja nichts anderes als ein improvisiertes Gespräch.
Absolut, ja, würde ich auch sagen. Und das ist eine super Überleitung jetzt, weil, oder es ist eine gute Überleitung zu der Frage, ja, was genau beim Thema Improvisation schauen wir uns denn heute an? Und ich würde genau das aufgreifen, was du jetzt schon ins Spiel gebracht hast. Wir wollen uns eben nicht mit der Frage beschäftigen, wie improvisiere ich denn aus dem Stegreif ganze Abende oder ganze Sessions, ohne irgendwas vorher gemacht zu haben, sondern es geht darum, wir wollen euch einen kleinen Werkzeugkasten in die Hand geben, aus dem ihr in ganz speziellen, dezidierten Situationen etwas hervorzaubern könnt. Und diese Situationen, das sind natürlich immer die Momente, wo die Spielenden irgendwas machen, mit dem man nicht gerechnet hat. Sie möchten irgendjemanden treffen, den man nicht auf den Schirm hat. Sie schlagen andere Richtungen ein. Also ja, wie reagiert ihr auf Spielerentscheidungen? Wie könnt ihr eure eigenen Pläne, die ihr gemacht habt, spontan ändern? Und ja, was kann man machen, um ja einfach spontan zu reagieren auf die kleinen und etwas größeren Dinge im Spiel? Das ist das, was ich vorschlagen würde heute.
Einverstanden, Anjo. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und die erste Sache, mit der ich gerne hier ins Feld gehen würde, ist: zur Improvisation gehört eine gute Vorbereitung. Das klingt erstmal höchstgradig paradox, aber ein Schlüssel dafür steckt in der Vorbereitung. Und zwar meine ich damit gar nicht so sehr, dass man fertige Szenarien vorbereitet hat, also dass man sich jede Situation in voller Gänze durchdacht hat. In der vergangenen Folge habe ich ja gesagt, lieber in die Breite als in die Tiefe vorbereiten. Das gilt auch hier. Aber in diesem Fall meine ich ganz besonders, dass man sich inspirieren lässt und dass man sich vielleicht zum Beispiel in das Setting, auf das man sich vorbereitet, richtig einsaugen lässt und links und rechts des Pfades, den man vielleicht mit seinen Charakteren später im Spiel beschreiten möchte, schon so Ideen Landschaften zurechtpflastert. Also was ich zum Beispiel empfehlen kann. Ich leite jetzt in Kürze eine große Piratenkampagne und vorher habe ich mir sowohl ein Videospiel gegriffen, das im Piratensetting stattfindet, habe nochmal Master and Commander geschaut und ehrlich gesagt läuft Fluch der Karibik Musik sowieso die ganze Zeit drauf und runter. Das heißt, ich begebe mich selbst so ein bisschen in dieses Setting. Und wenn ihr ein Abenteuer, wenn ihr eine gefährliche Expedition im Urwald anstellt, schaut euch nochmal Indiana Jones Filme an, oder wenn es ein Gruselhaus gibt, dann lest nochmal Shining von Stephen King und begebt euch in dieses Gefühl der absoluten Überforderung in so einem Haus. Also bereitet euch einfach so ein bisschen im Allgemeinen auf das Setting vor, in das ihr euch hineinbegeben wollt.
Dem stimme ich zu und ich erinnere mich da an einen Satz, den du, glaube ich, war es vielleicht sogar in der allerersten Folge gesagt hast. Da hast du den schönen Satz gesagt, Inspiration schlägt Kreativität.
Ja, das klingt voll nach mir, das sollte ich mir einrahmen. Habe ich gesagt, stimmt.
Und ich würde darauf aufbauend, was du jetzt gesagt hast, also du sagst ja letztendlich auch, durch diese Art von Inspiration schafft man sich ja auch ein Fundament, auf dem man dann arbeiten kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja?
Komplett.
Also da muss ich auch an einen anderen schönen Satz denken, ich weiß nicht mehr von wem, den werden verschiedene Urheber zugeschrieben. Wenn man ein Ass im Ärmel haben will, muss man vorher erstmal eins hereingesteckt haben. Das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen ein Missverständnis. Improvisation, egal jetzt in welcher Form oder in welchem Medium, das bedeutet nicht unbedingt irgendetwas oder alles völlig aus der Luft, aus dem Nichts greifen zu müssen und von null auf aufzubauen, sondern manchmal bedeutet es einfach schlicht eine Anpassung von dem, was ihr euch vielleicht in etwa vorgestellt habt, und keine komplette Verwerfung des Ganzen. Das ist oft gar nicht nötig. Also jetzt nehmen wir mal an, vielleicht dazu ein kleines Beispiel. Man hat sich vorbereitet, man hat sich inspirieren lassen, wie du. Vielleicht will man ein Setting eher ländlich ansiedeln. Es geht um ein Dorf und man hat sich dementsprechend in allen so Lebensbereichen ein bisschen schlau gemacht, was so in einem Dorf irgendwie auftauchen könnte und vielleicht auch mit der angrenzenden Umgebung, was es da gibt. Also vielleicht gibt es da einen Wald, einen Sumpf und irgendwo in der Ferne noch ein Gebirge, so. Und das reicht erstmal. Und die Quest ist, das Dorf ist von einer Krankheit heimgesucht worden und es gilt, ein Heilmittel zu finden, so. Und eigentlich hätte man sich als Spielleiter gewünscht, dass die Spieler jetzt, weil man da hat man auch dementsprechende Hinweise dezent gegeben, dass die Spielerschaft sich aufmacht, um zu der in der Nähe lebenden Hexe zu gehen und dort nach einem Heilmittel zu forschen. Und was machen die Spieler, Sid? Gehen sie zur Hexe.
Auf gar keinen Fall. Die Hexe ist total uninteressant. Aber irgendwo hat man einen alten, knorrigen Baum gesehen, der komisch geformt ist. Und das will man auch mal genau unter die Lupe nehmen. Vielleicht will man den Baum auch ausgraben und irgendwo hin mitnehmen.
Genau. Oder einen Hundefriseursalon in der Reichshauptstadt stattdessen gründen. Ja.
Gut,
genau.
Denkbar, ja.
Nein, gut. Also nehmen wir mal den weniger prekären Fall. Man ist schon grundsätzlich an der Quest, die Krankheit heilen, interessiert, aber eben nicht an der verdammten Hexe. Ja. Und jetzt hat man als Spielleiter sich ja aber die Mühe gemacht, so ein bisschen in die Breite sich vorzubereiten, hat sich vielleicht auch schon überlegt, im Dorf gibt es einen Tempel. Naja, und dann kann man weiterdenken, wo es einen Tempel gibt, gibt es einen Geweihten. Und ein Geweihter ist vielleicht auch in der Heilkunde durchaus bewandert. Und wenn ich jetzt den NSC als Hinweisgeber austausche, also die Hexe gegen den Geweihten, dann bin ich zwar bei der Kernquest geblieben, also das Ziel, die Hauptfront musste ich nicht austauschen, aber aufgrund der Entscheidung der Spielerinnen und Spieler habe ich einfach die Weichen etwas umgestellt. Ja. Das Gleiche, wenn sie vielleicht gar nicht jemanden fragen wollen nach einem Heilmittel, sondern sie kommen auf einmal die Idee, sie wollen es selber zusammenmixen. Dann kann ich überlegen, oh, okay, gut, ich muss nicht komplett was Neues erfinden, sondern ich könnte sagen, Moment, ich wollte sie doch auf dem Weg zur Hexe, wollte ich sie doch eigentlich durch einen Sumpf schicken. Das war eigentlich zum Ressourcenmanagement gedacht, aber vielleicht kann ich den jetzt anders verwenden. So ein Sumpf ist ja ein großes, geheimnisvolles Gebiet, unter anderem sehr nährstoffreich. Vielleicht wächst da ja tatsächlich ein Teil der Heilpflanzen, die für dieses Heilmittel von Nutzen sind. Dann habe ich das, was ich mir im Vorfeld so ein bisschen vorbereitet habe, den Sumpf ins Spiel gebracht, aber eben so ein bisschen auf die spontanen Bedürfnisse der Spielerschaft zugeschnitten. Und das meine ich jetzt mit, man muss nicht alles verwerfen, was man sich im Vorfeld vielleicht so angedacht hat, sondern oft ist die Anpassung und das Austauschen von Dingen oder NSCs oder Orten einfach das Mittel der Wahl.
Ich gebe dir total recht. Man kann es sich natürlich auch noch ein Stück weit einfacher machen und Schrödingers Karte verwenden. Eine Methode, die ich so hier mal betitle.
Okay.
Anjo, nur du weißt, dass die Hexe eigentlich da oben im Gebirge sitzen soll.
Ich dachte jetzt, sie könnte im Gebirge sitzen und gleichzeitig auch nicht im Gebirge sitzen.
So, und das ist es nämlich, genau, weil in dem Moment, wo die Helden in den Sumpf eintreten und sich entscheiden, das Gebirge links liegen zu lassen, warum zieht die Hexe nicht einfach um? Dann sitzt sie doch einfach im Sumpf. Weil doof gesagt, nur du wusstest, dass sie im Gebirge platziert war. Ja. Und anstatt dich jetzt darüber zu ärgern, dass deine Helden niemals bei der Hexe an der Tür klopfen, deren Stimme, wie wir in der letzten Folge gehört haben, du über Stunden einstudiert hast. Das heißt, nur weil du dir jetzt in den Arsch beißen müsstest, wenn du deiner eigenen Plausibilität folgen würdest, kannst du doch auch einfach die Hexe umziehen lassen und jetzt sitzt sie halt einfach im Sumpf. Schrödingers Karte meint einfach nur, dass man Orte und Begegnungen nicht so fest vorbereitet, dass sie an einen Ort beispielsweise zwingend handlungsgebunden sind.
Ja.
Wenn Spieler nach links gehen, können sie auch einfach das finden, was du eigentlich an der rechten Seite geplant hattest. Aber weil sie nicht nach rechts gegangen sind, hätten sie es sonst nicht gefunden. Naja, dann ist es jetzt einfach links, weil sie wissen ja gar nicht, dass es ursprünglich woanders war. Und es ist eigentlich auch überhaupt nicht wichtig. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich bei der Improvisation total ans Herz lege. Eine zweite Methode, die da total helfen kann, ist die Inselmethode, die sich mein lieber Andreas Mehlhorn in seinem Abenteuer gestalten, glaube ich, bei jemand anderem ausgeliehen hat. Ich weiß aber gerade nicht, wer der originale Urheber ist. Wo es eigentlich darum geht, zu sagen, hey, ich betrachte die Dinge, die ich in meinem Abenteuer verknüpfen möchte, als Inseln, einen abgeschlossenen Handlungsraum innerhalb einer Kampagne oder eines Abenteuers. Und er sagt, man muss komplexe Geschichten nicht zwingend als einen linearen, ununterbrochenen Pfad planen, sondern man erstellt sich einfach inhaltliche Inseln, wie zum Beispiel das Treffen der Hexe, das Sammeln der Ingredienzien zum Gegenmittel, das Brauen des Gegenmittels, die Konfrontation mit dem, wer auch immer die Dorfbewohner mit dieser Krankheit beseelt hat, das Erlösen der Dorfbewohner Hennene. Und diese in sich stimmigen Handlungsinseln werden von einem großen Meer getrennt oder verbunden, wie man möchte. Und dieses Meer ist schlicht und ergreifend der Raum zwischen diesen Plotpunkten, der komplett frei und in voller Improvisation von den Spielenden gefüllt werden kann. Es ist nur schön, wenn sie am Ende von Insel zu Insel hüpfen. Aber in welcher Reihenfolge, wann und wie und wo diese Inseln liegen, das könnt ihr mit Schrödingers Karte wunderbar verschieben.
Aber das ist ein schönes Bild, weil wenn ich auf dem Schiff, auf dem Meer der Improvisation fahre, dann bin ich natürlich dankbar, dann bin ich dankbar, wenn ich am Horizont die Ufer einer Insel erkennen kann. Also wenn ich nicht völlig verloren auf dem Meer umherschippere und denke, oh Gott, sondern ich habe eben diese Punkte, auch wenn sie noch in weiter Ferne liegen, wo ich weiß, okay, da könnte es hingehen. Ne? Ja, okay, na cool. Das sind doch schon ein paar, sag ich mal, grundsätzliche Gedanken, was Umfang und auch die Art der Vorbereitung von Improvisationen angeht. Und das ist auch sehr wichtig. Aber ich höre natürlich auch unsere lieben Hörenden schreien, dass sie jetzt was ganz Konkretes haben wollen. Da würde ich sagen, picken wir uns jetzt mal ein Thema raus. Ja. Das ist nämlich ein Problem, glaube ich, auf das man auch sehr häufig stoßen kann. Die Helden befinden sich an einem Ort und auf einmal klopfen sie an irgendwelche Türen, wo es nicht vorgesehen war, dass sie klopfen. Und auf einmal muss man den einen oder anderen NSC aus dem Ärmel schütteln.
Oh ja, eine ganz beliebte Situation, die ständig eintreten kann, soll und muss, weil wir als DMs ja mehr oder weniger die Verpflichtung eingehen, eine gesamte Spielwelt zu mimen, die bei Bedarf auf die Bühne tritt. Und der Bedarf ist dann gegeben, wenn die SpielerInnen entscheiden, ihre Charaktere irgendwo hingehen, irgendjemanden ansprechen oder irgendwen wichtig zu machen und damit auf die Bühne zu hieven. Das Erste, was ich dabei den Zuhörenden hier ans Herz legen würde, ist, naja, hört euch unsere Folge zum Thema NSCs an. Das Zweite, was ich sozusagen in kleiner Form daraus extrapoliere, ist ein Schnellrezept. Ein Schnellrezept, was man beim Improvisieren wahnsinnig gut nutzen kann, fängt damit an, dass man eine erste Zutat in den Hexenkessel schmeißt und das ist, pickt euch eine prägende, prägnante, herausragende Eigenschaft eures NSCs heraus und zeichnet die sehr deutlich. Ist jetzt egal, ob das ein körperliches Merkmal ist, ob er kräftig, ob er stark oder schwach oder was auch immer ist, ob das sprachlich ist, ne, flüstert die ganze Zeit, lispelt ein wenig oder was auch immer, verzieht das Gesicht ständig zu Grimassen oder wedelt die ganze Zeit nervös mit den Händen vor dem Gesicht herum. Am Anfang braucht es für einen NSC, den ihr aus dem Ärmel schüttelt, ehrlich gesagt fast nicht mehr, weil dadurch wird er klar umrissen, bleibt im Gedächtnis und macht sich damit distinktiv, also unterscheidbar von anderen NSCs, die ihr mimt.
Das deckt sich total mit meiner Erfahrung. Oft ist es so, wenn nicht nur wenn ich NSCs improvisiere, sondern auch wenn ich sie durchaus ein bisschen mehr vorbereitet habe, was wirklich hängen bleibt, ist meistens eine maximal zwei Eigenschaften, die besonders herausgestellt wurden. Ne? Also ja, wir sollten nochmal zu dem Typ zurück. Hä, welcher war das nochmal? Naja, der gelispelt hat, der mit dem Putzfimmel, der wird mit dem Putzfimmel. Ach so, klar, der. Ne? Also so klare Unterscheidungsmerkmale, die herausstechen, total. Und ich glaube, ihr müsst da wirklich keine Angst haben, dass ihr irgendetwas Unglaubwürdiges oder Unpassendes in dem Moment bringt, weil bedenkt, allein die Tatsache, dass die Helden jetzt spontan einen NSC aufsuchen. Also die Tatsache, dass ihr jetzt einen erfinden müsst, weil ihr damit gar nicht gerechnet habt, ist ja der Beleg dafür, dass es sozusagen auch keine Vorerwartungen an diesen NSC gibt. Er wurde zuvor noch nicht mit irgendwelchen Attributen ausgestattet, an die ihr euch jetzt halten müsst, sondern da könnt ihr wirklich, was euch gerade einfällt, nehmen. Wenn ihr gerade selbst das Cola-Glas in der Hand gehabt habt und gerade einen Schluck genommen habt und dann kommen die Helden an und wollen diesen frischen NSC treffen, naja, dann ist er halt gerade am Trinken oder am sich betrinken, ja, oder
Und scheut euch an der Stelle auch nicht, so wie Anjo, der aus einem Glas Cola gleich einen Schwerstalkoholiker macht, scheut euch nicht vor Übertreibung. Das darf durchaus mal karikatureske Züge annehmen und ein bisschen over the top sein. Das wird euch nicht übel genommen, sondern im Gegenteil, das sind die Charaktere oder die NSCs, die nachher in Erinnerung bleiben. Also geht da ruhig auch mal ganz befreit den Weg einer etwas holzschnittsartigen, aber übertriebenen Charakterisierung. Was dabei hilft, ne, Namen zu geben, der vielleicht möglicherweise sogar alliterativ damit verknüpft ist. Ich habe immer eine kleine Namensliste zur Hand, die ich mir im Zweifel auf die Rückseite meines Spielleiterschirms klebe, auf die ich dann im Zweifel zugreifen kann.
Das ist tatsächlich auch immer ein Must-Have auf der Rückseite meines Meisterschirms. Ich habe da immer ein Schild für mehrere Vornamen und ein Zettelchen für mehrere Nachnamen. Und da kommt jetzt vielleicht doch noch ein ganz handwerklicher, konkreter Tipp ins Spiel, der tatsächlich aus dem Impro-Theater kommt und aus dem man auch ein kleines Spiel machen könnte, beziehungsweise im Impro-Theater ist da oft auch ein Spiel, funktioniert wunderbar als Panic-Button gewisserweise. Also wenn ihr selbst für diese paar schlanken Tipps, die wir gerade gegeben haben, wenn ihr da keine Zeit findet oder wenn ihr zu quasi aufgeregt seid, oh Gott, jetzt wollen sie einen fremden NSC irgendwie kennenlernen, dann mache ich Folgendes und das mache ich tatsächlich heute in einer Runde auch noch öfter. Ich suche mir jetzt einfach aus diesen Zettelchen, die Sitter erwähnt hat, stelle ich mir jetzt einen Namen zusammen. Also einfach einen Vor- und einen Nachnamen. Winko Tinkertop, was auch immer. Es ist gut, wenn die Namen möglichst prägnant sind. So, muss aber nicht sein. So, und was ich dann tue, ich habe jetzt mir den Namen Winko Tinkertop rausgesucht. Und was ich jetzt mache, direkt am Tisch, ich wiederhole einfach den Namen 2 bis 3 Mal. Und während ich das mache, versuche ich mal zu spüren oder zu hören, wonach klingt der, wenn man ihn auf eine spezielle Art ausspricht. Also ich sitze wirklich hinter meinem Meisterschirm und sage, gut, ihr öffnet die Tür und es steht da Winkertinkertop, Winkertinkertop, Winkertinkertop. Und dann bemerke ich dieses Tinkertop, das hört sich irgendwie sehr, sehr filigran an, aber vielleicht auch ein bisschen pedantisch, wenn man den Tinkertop-Namen so ausspricht. Vielleicht ist aber auch geschickt, vielleicht ist das ein Schneider, ja, und die Anzüge, die er näht, das sind eben nicht nur Kleidungsstücke, da achtet er penibel drauf, dass es auch eine Visitenkarte ist. Ja, das ist ein Versprechen auf Ästhetik und Geschmack. Und ein falscher Schnitt kann gefährlich sein. Und deswegen führt er seine Stricknadel wie ein Rapier.
Okay, 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 Adjo. Das ist, das war jetzt hohe Kunst live und in Action, weil ich hatte schon fast Angst, von diesem Herren mit seinem Maßband gleich zu genau unter die Lupe genommen zu werden. Aber ein schönes Beispiel, wie man tatsächlich vom Klang eines Namens sich in so eine spontane Gedankenkaskade begeben kann, aus der dann auf einmal ein Gefühl für, was könnte das für eine, genau. Was könnte das für eine Figur sein, ergibt. Übrigens, wenn dieser Herr Tinkertop dann aber auch gefällt, Tipp meinerseits, achtet drauf, welche eurer improvisierten NSCs finden bei euren Spielen den Anklang. Ne? Ihr werdet im Nachgang merken, über wen freuen sie sich, wen finden sie nochmal lustig, an wen erinnern sie sich zurück, über wen wird gesprochen. Kleiner Tipp, der gilt übrigens für alles beim Improvisieren. Merkt's euch. Lasst sie wieder auftauchen. Lasst diese NSCs wieder auftauchen. Ihr müsst euch nicht jedes Mal improvisatorisch jemanden aus den Fingern saugen, sondern wenn Tinkertop gut angekommen ist, dann wird 3 Abenteuer später, wenn sie gezielt einen Schneider in einer ganz anderen Stadt suchen, die Überraschung groß sein, wenn Herr Tinkertop aufgrund eines sehr unzufriedenen aristokratischen Kunden die Stadt verlassen und jetzt einen etwas ärmlicheren Schneidersalon in einer anderen Stadt hat aufmachen müssen, sich aber dann vielleicht fast ein bisschen freut, die Helden wiederzusehen. Okay. Ich würde sagen, zum Thema NSCs sei an der Stelle genug gesagt. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns unsere 3. Station unserer handverlesenen Tipps vor. Und die hat es in sich. Weil wir nämlich jetzt etwas sagen werden, was möglicherweise ein bisschen mit eurer Erwartungshaltung bricht. Ihr denkt, ihr müsst alles in der Improvisation leisten. Ihr seid diejenigen, die hier alles aus dem Hut zaubern müssen. Ja, Pustekuchen. Der beste Tipp hier gleich zu Beginn dieses Blogs, gebt diesen schwarzen Peter an eure Spielenden zurück. Die können nämlich genauso gut mit improvisieren. Und da werden fantastische Sachen bei rauskommen. Also fragt auch mal, was passiert jetzt, deiner Meinung nach? Fragt die Leute, wenn sie einen Zauber wirken, wie genau er sich entfaltet, wie die Wirkung ist, wie die Farben sind. Fragt oder gebt ihnen das Recht, das narrative Recht zu erzählen, was genau dieser magische Gegenstand bewirkt. Oder sogar erzählerisch, wenn sie auf eine Waldlichtung stoßen, die sie vielleicht gesucht haben, weil sie gehofft haben, dort jemanden zu treffen, einen Ort oder sonst was zu finden. Fragt sie, was ist das für eine Lichtung, die ihr da betreten wollt? Greift ein modernes Momentum in der gesamten Rollenspiel-Community auf, nämlich das Thema Player Empowerment und Narrative Rights auf der SpielerInnenseite. Sorgt dafür, dass eure Spielenden das Gefühl haben, dass ihr deren Kreativität wertschätzt, entlastet euch und am Ende ist eine Geschichte, die man auf die Weise gemeinsam erzählt, immer eine bessere als eine, die ihr euch mit Biegen und Brechen aus der Hüfte schneiden müsst.
Das denke ich auch und ich bin oft erstaunt, wie weit man da in diesem Feld wirklich gehen kann und es trotzdem funktioniert und einen Spaß bringt. Also jetzt haben wir gerade das Thema NSCs beendet. Ich greife es trotzdem nochmal auf. Das kann so weit gehen, um zu sagen, wenn die Helden einen Ex-Militär aufsuchen und seine Wohnungstür öffnen und ihr die Spieler fragt, ja, was glaubt ihr denn vorzufinden? Was glaubt ihr, wie so ein Ex-Militär in dieser Stadt aussieht? Und dann sagen die Spieler, na ja, wir glauben, vielleicht sieht er so aus und steht so zu den Dingen und hat vielleicht diese Uniform an. Und dann sagt der Spielleiter, und wisst ihr was? Genauso ist es. Vor euch steht ein Mann, der, und dann wiederholt ihr im Prinzip nur das, was die Spielenden eben gerade beschrieben haben. Und das funktioniert. Und weil du gerade das Thema angeschnitten hast, das Player Empowerment auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Entlastung für euch als Spielleitende ist, weil euch ja sozusagen ein Teil der Arbeit abgenommen wird, möchte ich da noch auf einen anderen Aspekt der Entlastung kurz zu sprechen kommen, nämlich Es ist übrigens völlig okay und legitim, sich jederzeit bei unvorhergesehenen Dingen eine kurze Pause zu erbitten als Spielleitung. Ja, also es ist völlig okay zu sagen, ups, damit habe ich nicht gerechnet, ich brauche mal kurz 5 Minuten. Ja, also nirgendwo steht geschrieben, dass ihr eine Verpflichtung habt, auf alles sofort und impulsiv zu reagieren. Das wäre jetzt wahrscheinlich tatsächlich eher etwas, was man beim Impro-Theater findet in einer laufenden Szene. Da hat man nicht so viel Zeit, sich auszuruhen, aber beim einen Paper-Tisch völlig in Ordnung.
Okay, ja, wenn du schon das Thema Impro-Theater ansprichst, dann lass mich doch eine Frage stellen zu einer Regel, die im Impro-Theater meines bescheidenen Wissens nach herrscht und quasi unumstößlich gilt. Ja. Und da will ich dich fragen, ob sie hier eigentlich auch ihre Rolle hat, weil theoretisch müsste sie ja für den Spielleiter, die Spielleiterin auch hervorragend funktionieren. Die sogenannte Ja-und-Regel, dass man also niemals etwas, was die Spielenden einem anbieten, Nein sagt, sondern immer sagt Ja und dann etwas Eigenes hinzufügt, damit die Geschichte und das Geschehene weiterläuft. Ist doch total der Hammer, oder nicht?
Ja, ich habe angekündigt, dass ich da vielleicht den einen oder anderen Mythos zerstöre und tatsächlich genau mit dieser Ja-und-Regel habe ich manchmal ein bisschen so meine Probleme. Diese Regel vertritt eine total ehrbare Maxime und eine, die man grundsätzlich beherzigen sollte, weil sie impliziert ja, dass man als Spielleitung immer erstmal aufgeschlossen ist gegenüber den Vorschlägen oder Einfällen der Spielenden. Also die Ja-und-Regel besagt ja, egal was die Spielenden vorschlagen, man sagt als Spielleitung ja, genau und fügt dann vielleicht noch was Eigenes hinzu.
Positive Bestärkung. Du bestärkst, dass die Leute etwas Eigenes einbringen wollen und das kann immer nur gut sein.
Genau, man will ja die Geschichte zusammen erzählen, genau. Deswegen steht Bestätigung und Ermutigung. Aber ich finde, es funktioniert nur unter einer ganz bestimmten Bedingung am Pen-and-Paper-Tisch. Und diese Bedingung ist die, dass sich beide Seiten, also Spielenden und Spielleitung, darauf verständigt haben, sei es bewusst oder unbewusst, dass diese Regel nicht benutzt wird, um sich sozusagen spielerisch, erzählerisch einen unlauteren Vorteil zu verschaffen, erstens, und zweitens, dass durch die Anwendung dieser Regel die Immersion in der Geschichte und auch die Dynamik und die Erwartungshaltung nicht komplett flöten gehen. Weil es wird ja oft gesagt, diese Regel, da ist keine Ausnahme, die wird immer gemacht, immer bestätigen, was die Spieler machen. Aber jetzt mal ganz blödes Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Ende des Abenteuers, die finale Konfrontation mit dem, was weiß ich, untoten Zombie-Drachen. Ja? Und der Spielleiter, und alle fiebern diesen Moment entgegen. Und der Spielleiter beschreibt gerade, wie sich der untote Drache zu den Helden hinunterneigt und man spürt den fauligen Atem aus seinem vermoderten Maul und die Augen glühen wie rote Kohlen in seinen tiefen, untoten Höhlen und... Und dann meldet sich ein Spieler und sagt, ja, also ich greife den großen roten Feuerlöscher, der ist randgefüllt mit Anti-Drachenspray, von dem wir ja wissen, dass schon der kleinste Tropfen genügt, um untote Drachen auszuschalten und setze ihn gegen den Drachen ein. Und das ist natürlich ein ganz extremes Beispiel, aber ihr müsst ja auch bei dieser Regel bedenken, in solchen Beispielen wird immer davon ausgegangen, ja, quasi ein Spieler und eine Spielleitung. Aber was ist denn auch mit den anderen Spielen denn, die da am Tisch sitzen? Und die haben vielleicht kein Interesse daran, eine Situation dermaßen rabiat zu beenden. Die haben sich vielleicht was anderes unter der finalen Konfrontation vorgestellt. Und ihr in der Spielleitung seid da immer in dem Zwiespalt, einerseits möglichst viel oder fast alles von den Spielenden zuzulassen, aber andererseits habt ihr auch eine Verantwortung dafür, dass es utilitaristisch möglichst vielen gefällt und andererseits eben in einem Rahmen geschieht, der alles vorher Geschehene jetzt nicht völlig ad absurdum führt. Und deswegen will ich zumindest sagen, ja, im Grundsatz diese Regel erstrebenswert, aber immer vorsichtig angewandt. Also, oder liege ich falsch?
Nein, ich gebe dir recht, insbesondere für das, was wir uns jetzt hier anschauen, ohne zu verstärkt in die hohen Tiefen der Rollenspielphilosophie einzudringen. Aber für den Zweck, hey, ich bin Anfänger in der Spielleitung und hey, ich möchte ein bisschen besser improvisieren, ist natürlich eine komplette Freimachung von sämtlichen narrativen Gewichtungen zu Ungunsten der Spielleitung, sprich den Spielerinnen und Spielern mit ihren Ideen die gleiche Gestaltungsmacht in die Hand zu geben wie der Spielleitung, brandgefährlich, weil du dann eben Gefahr läufst, wie von dir beschrieben, dass alles komplett aus dem Ruder gerät. Da würde ich auch sagen, da muss das narrative Recht schon noch ein kleines bisschen zu Gunsten der Spielleitung ausgelegt sein und es darf auch mal ein nein, das funktioniert nicht. Oder ein, naja, bevor das funktioniert, schauen wir mal, was die Würfel sagen sein, bevor sich entscheidet, wie das Spiel weitergeht.
Ganz genau. Was im Übrigen auch der Unterschied ist zum Impro-Theater. Ja, im Impro-Theater ist es wirklich so, dass jeder Spieler die Erzählgewalt nicht nur über die eigene, sondern auch über die andere Figur und alles andere hat. Ja, und das ist am Pen-and-Paper-Tisch eben anders. Aber um das jetzt nicht alles schlecht zu reden, die Kunst des Impro-Theaters, weil ich meinte ja auch, dass sich einiges dann doch vielleicht einsetzen lässt beim Rollenspiel. Und da würde ich mal ein Zitat bringen, und das finde ich großartig, das finde ich wirklich Gold, was das Improvisieren von Geschichten angeht, eben und eben auch von Pen-and-Paper-Geschichten. Und das Zitat ist von Keith Johnstone, wer sich ein bisschen mit Impro-Theater beschäftigt, der wird ihn kennen. Und der hat geschrieben, ein Impro-Spieler ist eigentlich wie jemand, der rückwärts geht. Er sieht alles, wo er gewesen ist und weiß nur nicht, wohin er geht. Let it sink in.
Okay, ja. Ja, das, okay. Vielleicht versuche ich es jetzt mal in einfach abzuschälen.
Ja.
Improvisation ist häufig das Aufgreifen dessen, was bereits passiert ist.
Amen, danke. Ja?
Durch das, was bereits in der Vergangenheit geschehen ist, was gerade zustande gebracht wurde, erschafft sich selbst der Erwartungsrahmen für das, was als nächstes kommt. Und dementsprechend, wenn ihr es gut anstellt und einen guten Blick nach hinten werft über das, was gerade in eurer Spielrunde zustande gebracht wurde, ergibt sich quasi schon durch ein gewisses Gefühl folgelogisch das nächste Geschehen. Weil es ist innerhalb dieses Rahmens und das ist ganz häufig sehr befriedigend. Mhm. Insbesondere dann, wenn eure Spielenden noch die Chance hatten, maßgeblich Einfluss darauf zu nehmen und ein Teil dieser Improvisation auch aus ihrer Hand kommt. Weil das sorgt dafür, ne, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Ja.
Absolut. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, erst durch dieses Denken oder durch diese Mechanik wird etwas zu einer Geschichte. Anstatt nur eine bloße Aneinanderreihung von Situationen, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, eine Geschichte greift auf, was, also da bedingen sich die Ereignisse gegenseitig. Da wird aufgegriffen, was passiert ist. Da wird es abgerundet, indem sich Anfang und Ende die Hände reichen. Ja, also schlechte Kinderbücher sind oft so geschrieben, dass sie einfach nur an eine Aneinanderreihung sind von gewissen Situationen. Peter geht in den Wald, da trifft er ein Tier, dann geht er zum See, badet darin, da passieren noch zwei Dinge und am Ende liegt er in seinem Bett, denkt sich, oh, schöner Tag und schläft ein. Sage ich, ja.
Es hätte auch genauso gut ein richtig unanständiger Witz werden können an einem bestimmten Punkt, aber leider hast du es verkackt.
Es ist in jedem Fall, ist es keine Geschichte, ja, weil nichts, was passiert, Auswirkungen hat auf das, was kommt. Und das ist, also unterschätzt wirklich diese Regel nicht. Das heißt nicht, dass ihr in eurer Fantasie beschnitten seid. Und deswegen finde ich super diesen Erwartungsrahmen, den du geschildert hast. Solange ihr könnt erfinden, was ihr wollt, solange es sich in diesem Erwartungsrahmen befindet, wenn sich's zu weit aus diesem Rahmen entfernt, dann kriegt man das ganz, ganz schlecht als Geschichte oder eben auch als Handlung von einem Pen-and-Paper-Abenteuer zusammen. Und deswegen volle Zustimmung, greift auf, was passiert ist. Lasst Dinge wieder passieren, nehmt darauf Bezug. Wenn ihr die Regel befolgt, dann werdet ihr sehen, es ergibt sich ganz oft wie von selbst eine Geschichte, weil eine Erwartungshaltung aufgegriffen und wieder erfüllt wird.
Und dann kommen wir vielleicht nach diesen salbungsvollen Schlussworten zu dem Thema noch kurz zu meinen, weil ich will eine Sache nochmal unterstreichen. Lieber Anjo, die du vorhin schon gesagt hast, als Trick, der sich von dem Gebaren im Impro-Theater unterscheidet. Ich will es nochmal ganz, ganz deutlich machen. Pausen sind eure Freunde. Ob sie sich natürlich ergeben, weil jemand auf Toilette muss oder ob ihr auch einfach mal sagt, wartet mal, das ist eine spannende Situation, die sich jetzt hier ergibt. Gebt mir mal kurz eine Minute, um diese Szene richtig zu setzen. Improvisation heißt nicht Planlosigkeit. Improvisation heißt nicht erst reden und dann denken, sondern Improvisation heißt in unserem Fall als Spielleitung minimale Vorbereitungszeit. Aber mitunter heißt das, holt euch zumindest dieses Minimum an Vorbereitungszeit und seht zu, dass ihr das, was ihr dann daraus macht, in der Kürze der Zeit eben so gut auf das bisher Geschehene abstimmt, dass es einen Guss ergibt, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Volle Zustimmung, genau. Ja, gut, ihr Lieben, jetzt sind wir hier ziemlich durchgaloppiert, ja, mit sowohl ein bisschen konkreten Tipps, was Vorbereitung und NSCs angeht, als auch ein bisschen über die Philosophie des Improvisierens. Wir hoffen, ihr könnt mit allen Punkten ein bisschen was anfangen und vor allen Dingen, dass ihr ein bisschen die Angst, sofern vorhanden, verliert, was das Unerwartete, das Horror-Vakui bei diesem Thema angeht.
Aber lieber Anjo, das wäre doch eine fantastische Brücke, dazu zu schlagen, jetzt mal zu sagen, na ja, ich kann ja auch dann gut improvisieren, wenn ich wirklich, wie wir am Anfang gesagt haben, viele Pfeile im Köcher oder viele Patronen in meiner Revolvertrommel habe. Bestenfalls bin ich ja mit einer ganzen Menge von kreativen Ideen gewappnet ins Feld gezogen und kann, wann immer meine Spielenden irgendetwas Unerwartetes tun, irgendeine dieser Ideen zur Anwendung bringen. Und da stellt sich doch schon fast folgelogisch die Frage, die uns auch von unserer Hörerinnenschaft gestellt wurde, wie komme ich denn eigentlich auf meine ganzen kreativen Ideen, oder?
Ja, absolut, genau. Woher nehme ich denn das Ass, was ich in den Ärmel stecken will, wie wir anfangs gesagt haben? Sehr gute Idee.
Lass uns daraus die nächste Folge machen, mein Lieber. Und ich würde sagen, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, kommentiert und sagt uns gerne, was ihr künftig hören wollt. Wir sind sehr, sehr dankbar über den regen Austausch mit euch und freuen uns schon. Anjo, was gibt's noch zu sagen?
Es gibt nichts zu sagen, außer dem, was wir am Ende von jeder Folge sagen, nämlich spielt schön.
Mögen die Würfel euch gewogen sein.